Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Dienstag, den 18. Januar und mein Name ist Maximilian Novroth.
Industry shifting away from Silicon Valley.
Tesla is moving its headquarters from Palo Alto to Austin, Texas.
The place to be was Silicon Valley. Feels like now the place to be is the internet, which is everywhere.
Das Silicon Valley steckt voll in der Midlife Crisis. Jahrzehntelang galt es als unangefochtener Hightech-Standort der westlichen Welt und Sehnsuchtsort für alle, die von unbegrenzten Möglichkeiten träumen, vor allem für unternehmerische Ideen. Jetzt aber verlassen immer mehr Technologieunternehmen das Tal und ziehen ausgerechnet in den Südstaat Texas. Denn dort ist das Leben günstiger, die Steuern sind niedriger und überhaupt kommt es ja in Zeiten von Homeoffice gar nicht mehr so sehr auf den Standort an. Und auch an der Börse, da gibt es alles andere als California Dreaming, denn der amerikanische Leitindex Nasdaq 100, in dem ja immer noch jede Menge Unternehmen mit Silicon Valley Standort enthalten sind, der hat seit Jahresbeginn mehr als 5% verloren. Wie geht's also weiter im Valley? Von hier an blind, das wollen wir Sie nicht lassen, deswegen schalten wir gleich im großen Interview zu unserem Korrespondenten in Kalifornien. Im Gespräch erfahren Sie dann, was die wichtigsten Themen in der laufenden Quartalssaison sind, welche Börsengänge demnächst kommen und bei welcher Technologie das größte Potenzial für unbegrenzte Möglichkeiten liegt. Außerdem reden wir heute noch über The Power of Capitalism. Diesen Titel trägt ein Brief, den einer der mächtigsten Kapitalisten der Welt gerade veröffentlicht hat. Larry Fink, der Chef von BlackRock. Das amerikanische Unternehmen verwaltet und investiert mittlerweile mehr als 10.000 Milliarden Dollar. Nur mal so zum Vergleich, das entspricht ungefähr dem dreifachen Bruttoinlandsprodukt von Deutschland. Wohin dieses Geld fließt und warum die deutsche Energiewende dabei eine wichtige Rolle spielt, mehr dazu gleich. Vorher schauen wir aber noch ganz aktuell, was die Märkte an diesem Dienstag bewegt. Und dafür ist mir jetzt unsere Frankfurter Finanzredakteurin Laura Delamotte zugeschaltet. Laura, der DAX ist ja in den ersten Tagen des neuen Jahres wie oft üblich fulminant gestartet. Das liegt ja daran, dass im Januar immer viel frisches Investorengeld in den Markt fließt, zum Beispiel durch Versicherer. Seitdem aber geht es ziemlich holprig zu. Wie sieht's denn heute aus?
Ja, ziemlich schlecht. Also die Seitwärtsphase der letzten Tage ist beendet, allerdings mit einem neuen Jahrestief. Der DAX heute die meiste Zeit des Tages über 1% im Minus. Ähnliches Bild auch bei den anderen kleineren Indizes, MDAX, SDAX, alle abgeschmiert. Auch die europäischen Börsen alle im Minus. Wohin man blickt. Auch selbst in New York an der Wall Street, da war gestern ja Feiertag, Martin Luther King Day, wurde gar nicht gehandelt, aber heute war auch keine Feierlaune, sondern die Börsen haben deutlich im Minus eröffnet.
Was drückt denn so dermaßen auf die Stimmung?
Ja, was wir eigentlich schon die letzten Tage auch immer wieder diskutieren, ne? Die Zinswende. Also die US-Notenbank hat ja da die Inflation von 7% jetzt doch zum Anlass genommen, da schnell die expansive Geldpolitik zu beenden. Und das äußert sich darin, dass sie also die Anleihekäufe zum Beispiel beenden wird. Und wenn sie da nicht mehr am Markt aktiv ist, dann haben die Investoren also kriegen weniger Cash von der Notenbank, was sie wiederum in Aktien normalerweise anlegen. Gleichzeitig sinken momentan ja überall die Kurse für die Staatsanleihen, wodurch die Renditen wiederum steigen. Also die US-Staatsanleihen, die Zehnjährigen sind jetzt momentan schon auf einem 2-Jahres-Rekord hoch und sogar auch in Deutschland. Die 10-jährige Bundesanleihe hat heute an der Nulllinie gekratzt. Da ist ja die Rendite seit März 2019 deutlich negativ. Und heute sind wir mal bis minus 0,002% nach oben gekommen. Ja, also das Problem ist es eben, dass diese Anleihekaufprogramme beendet werden wegen der Cash im Markt. Und gleichzeitig werden die Notenbanken dann im nächsten Schritt auch die Zinsen erhöhen. Und das wiederum macht Kredite und Investitionen für die Unternehmen teurer. Und dann könnte die Wirtschaft abkühlen. Und das finden die Anleger also ganz, ganz schlecht.
Genau, und deswegen erleben wir heute so viele Abverkäufe bei den Aktien. Was sind denn die Verlierer des Tages?
Also traditionell leiden immer die Tech-Aktien besonders. Die gelten so als sehr konjunkturabhängig. Infineon haben wir da zum Beispiel im DAX minus 2%, auch Bechtle im MDAX ungefähr minus 2%. Und daneben ist zum Beispiel in den USA auch Microsoft abgerutscht. Da wurde bekannt, dass der Softwarekonzern für 70 Milliarden Dollar den Spieleanbieter Activision Blizzard übernehmen wird. Die sind die Macher von Candy Crush und Call of Duty. Und da sind die Anleger also sehr skeptisch, ob sich diese Investition lohnen wird. Ebenfalls enttäuscht haben sie reagiert auf die Quartalszahlen von Goldman Sachs. Die US-Investmentbank hat im wichtigen Handelsgeschäft im Plusquartal doch deutlich weniger Umsatz gemacht, als die Analysten erwartet haben. Und da rutschte die Aktie schon gleich zu Handelsbeginn deutlich ab. Ist jetzt mittlerweile schon bei -8%. Und auch enttäuscht waren die Anleger in der Schweiz von Lind und Sprüngli, der Schokoladenfabrikant, hat auch 2% nachgegeben, nachdem er bekannt gegeben hat, dass das Geschäft in Nordamerika etwas beeinträchtigt wurde durch Nachschubprobleme und auch das Wachstum im nächsten Jahr wird sich dort verlangsamen. Und negative Nachrichten gab es auch noch aus Großbritannien. Gestern Abend schon Unilever, das ist der Hersteller von Langnese-Eis, der will ja die Konsumgütersparte von GlaxoSmithKline übernehmen und hat da gestern ein Angebot von 60 Milliarden vorgelegt, aber diese Offerte wurde abgelehnt. Und da muss man schauen, wie es weitergeht. Aber die Anleger reagierten doch ziemlich enttäuscht, dass das möglicherweise nicht klappen wird. Haben gestern schon die Aktie -7% nach unten geschickt und heute ging es nochmal weiter, -4% nach unten.
Wow, also jede Menge Enttäuschungen und Negativnachrichten. So können wir den Marktbericht aber nicht beenden. Laura, gib uns doch noch ein bisschen Hoffnung. Wo griffen die Anleger heute zu?
Ja, also viel gehandelt und auch gefragt waren heute zum Beispiel Daimler und auch Hugo Boss war auch unter den Favoriten. Die haben gute Zahlen vorgelegt. Beide Werte waren so gut 1% im Plus, also immerhin.
Alles klar, vielen Dank für diesen Überblick.
Gerne.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
Menschen und Unternehmen verlassen in Scharen das Silicon Valley, weil es ihnen dort zu teuer wird. Und an der Börse, da sieht's aktuell auch gar nicht gut aus für Technologietitel. Welche Themen jetzt in Zeiten von Zinswende und drohender Zerschlagung im Tal am heißesten diskutiert werden, das berichtet uns unser Korrespondent vor Ort, Kevin Knitterscheid. Hallo Kevin.
Hi Max.
Wie ist denn die Stimmung bei euch zum Start ins neue Jahr?
Ja, die Stimmung, die hat sich eigentlich, nachdem es im letzten Jahr wieder ein bisschen entspannt hat, sich die Lage wieder angespannt. Also sowohl Kalifornien als auch die kompletten USA, die sind eigentlich wieder komplett in der Pandemie drin. Also wir haben hier in San Francisco extrem hohe Inzidenzen und das hat auch dazu geführt, dass Tech-Konzerne wie Apple, Google mit der Facebook-Konzern Meta ihre Homeoffice-Regelungen deutlich verlängert haben, teilweise auch auf unbestimmte Zeit. Und ja, das führt dazu, dass es hier im Moment sehr ruhig ist zum Jahresbeginn.
Das kann ich mir vorstellen. Und ich denke, es könnte ja noch etwas ruhiger werden, wenn Konzerne wie zum Beispiel Tesla, Hewlett-Packard oder Oracle sogar ganz Kalifornien verlassen und mit ihrem Hauptsitz umziehen. Wie kommt das eigentlich?
Ja, das hat sicherlich verschiedene Gründe. Zum einen, also wenn man mal guckt, was die Unternehmen selber gesagt haben oder auch die Manager, die diese Unternehmen führen, dann hat das sicherlich auch mit den Lebenshaltungskosten zu tun für die Angestellten. Also man muss sich vorstellen, in San Francisco kostet ein Haus oder eine Wohnung ungefähr 2,5-mal so viel wie in Austin. Und das führt dann natürlich dazu, dass die Unternehmen ihren Mitarbeitern auch mehr Lohn bezahlen müssen. Und jetzt ganz einfacher Grund ist natürlich, dass das in Austin ein bisschen entspannter ist und dementsprechend auch nicht so teuer. Ein anderer Grund ist, dass Austin jetzt auch nicht unbedingt unbekannt ist als Tech-Stadt. Also da findet ja jedes Jahr die South by Southwest statt. Das heißt, viele Leute kennen die Stadt auch schon und sind auch damit vertraut. Und insofern, wenn man da noch die steuerlichen Vorteile hinzuzieht, dann ist das schon ein attraktiver Standort für Tech-Konzerne.
Okay, dann lass uns doch mal auf die Börsenstimmung bei den kalifornischen Tech-Unternehmen schauen, denn einige sind ja noch da und bleiben auch dort. Welche von denen leiden denn eigentlich am stärksten unter der Entscheidung der amerikanischen Notenbank, die ja den Leitzins dieses Jahr 3- oder sogar 4-mal vermutlich erhöhen wird?
Das sind vor allen Dingen diese Unternehmen, die ihren Wert sozusagen aus Erwartungen in Bezug auf die Zukunft ziehen. Also das sind Unternehmen, die große Hoffnungen gesetzt werden von den Anlegern, die allerdings selber noch nicht so hohe Gewinne erwirtschaften. Ein Beispiel dafür ist das Videokonferenz-Tool Zoom und das gleichnamige Unternehmen. Das ist natürlich eine Firma, die dadurch, dass sie keine großen Gewinne schreibt, erstmal höhere Kosten hat, wenn es eine Inflation gibt. Also man kann im Prinzip sagen, Unternehmen, die Gewinne schreiben und hohe Umsätze haben, deren Umsätze steigen natürlich irgendwo durch die Inflation. Unternehmen, die vornehmlich Kosten haben und Verluste schreiben, die haben dann natürlich auch größere Verluste.
Merkst du das denn auch vor Ort, dass sich die Stimmung so ein bisschen dreht? Also ich sag mal, weg von den Hype-Unternehmen und hin zu den eher Substanzwerten?
Also man muss sagen, die Substanzwerte, also wenn du da jetzt von Google und Microsoft, Facebook und all diesen Unternehmen sprichst, die sind ja nie wirklich weg gewesen. Ne? Also die sind ja auch während der Pandemie interessante Werte gewesen und sind es jetzt auch weiterhin. Es ist sicherlich so, dass, sag ich mal, sich die Stimmung für die Unternehmen dreht, die vor allen Dingen vom Hype leben. Das kann man auf jeden Fall beobachten. Ich würde aber jetzt nicht sagen, dass das damit unbedingt eine Rückkehr verbunden ist der klassischen, traditionellen Tech-Werte, sondern die sind eigentlich nie weg gewesen. Also denen ging es während der Pandemie ganz gut. Die haben zwar auch Einbußen gehabt, aber die sind eigentlich ganz gut durchs Jahr gekommen.
Also würdest du tatsächlich so weit gehen, dass Tech-Konzerne, die ja auch noch verhältnismäßig jung sind, wie zum Beispiel Apple, Amazon, Meta oder Microsoft, tatsächlich Substanzwerte mittlerweile sind, also vergleichbar wie mit deutschen Industriewerten?
Also es ist sicherlich so, dass hinter den Werten Substanz steckt. Es gibt ja diese Unterscheidung, sag ich mal, zwischen Growth- und Value-Werten. Und
genau.
Da jetzt zu sagen, Google wäre kein Growth-Wert mehr, das ist, glaube ich, nicht ganz richtig. Die haben natürlich in bestimmten Geschäftsbereichen eine gewisse Sättigung erreicht. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass Google noch Marktanteile im Bereich von Suchmaschinen zum Beispiel hinzugewinnen wird. Aber sicherlich erschließen die auch Dutzende neue Geschäftsfelder, die sehr wachstumsstark sind. Also ist, glaube ich, schwierig, diese Tech-Unternehmen da in diese scharfe Dichotomie irgendwo einzuordnen. Aber sie haben natürlich im Vergleich zu ihren frühen Tagen, ziehen sie sehr viel mehr ihres Wertversprechens daraus, dass sie tatsächlich substanzielle Werte geschaffen haben.
Genau, und weil sie ja quasi schon heute riesige Cashflows, also einfach sprudelnde Gewinne generieren und eben nicht erst wie andere Unternehmen das Versprechen zu tun in 3, 4, 5 Jahren, ne?
Das ist richtig. Wobei die natürlich trotzdem auch versprechen, dass sie in 3 bis 5 Jahren sehr viel höhere Gewinne produzieren werden, als sie das heute tun.
Jetzt beginnt ja in diesen Tagen, oder sie hat schon angefangen, die Quartalssaison, aber eben die Tech-Werte starten am Donnerstagabend mit Netflix. Aus deiner Sicht als Korrespondent vor Ort, was sind so die spannendsten Unternehmen, wo du denkst, okay, die Zahlen werden wirklich interessant in dieser Quartalssaison?
Also es gibt verschiedene Werte, glaube ich, die da sehr interessant sind. Ein Unternehmen, das man sich auf jeden Fall mal genauer angucken sollte, ist sicherlich der Meta-Konzern, also was früher Facebook hieß. Bei dem Unternehmen hat man gesehen, dass sehr stark darunter gelitten hat, dass Apple ein Software-Update im vergangenen Jahr eingeführt hat. Und da sind, ich glaube, es gab Twitter, Google, Facebook und
Snap.
Und Snap, diesen 4 Unternehmen, die sind durch das Update 10 Milliarden US-Dollar verloren gegangen, so wird geschätzt. Und jetzt wird natürlich sehr interessant sein, ob sie einen Weg gefunden haben, mit diesen veränderten Bedingungen umzugehen und das irgendwo wieder aufzufangen.
Was genau war da der Hintergrund? Warum dieser hohe Verlust an Marktkapitalisierung oder sogar Umsätzen?
An Umsätzen war das. Der Grund dafür war, dass Apple ein Update eingeführt hat, dass es Unternehmen schwierig macht, Daten zu sammeln, die Nutzer über verschiedene Apps hinweg erzeugen, sozusagen. Also, und das führt dazu, dass Facebook, aber auch eben andere Konzerne, die ihr Geld maßgeblich mit Anzeigen verdienen, es schwieriger haben, zielgruppengenaue Anzeigen auszuspielen an ihre Nutzer. Und teilweise auch eben nachzuverfolgen, wie erfolgreich eine bestimmte Kampagne dann tatsächlich war. Und das ist auf jeden Fall eine technologische Hürde, die insbesondere Facebook und Snap am stärksten sicherlich betrifft. Aber also bei allen Unternehmen wird sicherlich interessant sein, wie die damit umgehen. Ein anderer Punkt, der auch sehr spannend sein wird, ist, wie hat sich denn jetzt tatsächlich die Corona-Pandemie auf das Weihnachtsgeschäft ausgewirkt? Das ist nämlich tatsächlich bei vielen Unternehmen, gerade auch bei Facebook, fällt mir da wieder ein sehr wichtiges Quartal, weil natürlich um die Weihnachtszeit herum viele Unternehmen Anzeigen schalten, um Produkte zu verkaufen in der Weihnachtszeit. Und da war im Vorfeld erwartet worden, dass es natürlich sein kann, dass die Pandemie jetzt dazu führt, dass viele Unternehmen das weniger machen, einfach weil Werbung das ist, wo man am ehesten dran spart. Das wird sich dann jetzt zeigen, wie das tatsächlich ausgefallen ist.
Ja, und ich denke, ein weiterer Punkt, der doch bei Meta, also dem Mutterkonzern von Facebook, spannend wird, jetzt mal unabhängig von den Quartalszahlen, ist ja, dass gerade frisch ein US-Bundesrichter eine Klage zugelassen hat, wo es darum geht, dass die US-Kartellwächter von dieser Behörde FTC den Konzern zerschlagen wollen, weil ihnen eben die Marktmacht zu groß ist. Muss Mark Zuckerberg, der Gründer und Chef, jetzt also ernsthaft befürchten, dass sein Unternehmen aufgespalten wird?
Zumindest muss er sich befürchten, dass damit Gerichte beschäftigt werden. Also es ist ja so, dass diese Klage jetzt zugelassen wurde und dass im weiteren Gang darüber entschieden wird, ob das tatsächlich eine unzulässige Marktmacht ist, die der Konzern da innehat. Aber gut, die Diskussion, die gibt es ja schon lange. Also dass sozusagen die Überlegungen, ob jetzt wirklich Facebook, WhatsApp und Instagram in einer Hand gut aufgehoben sind und was das eigentlich mit dem Markt macht, diese Frage wird ja schon länger diskutiert. Mhm. Und ich denke, dass eine große Gefahr daran liegt, dass die jetzt auch ein bisschen unter dem Gesichtspunkt diskutiert werden wird, wie sich der Konzern ethisch verhält. Also das Unternehmen ist ja im vergangenen Jahr eigentlich aus den Skandalen gar nicht rausgekommen. Da gab es ja einen nach dem anderen öffentliche Anhörungen und Vorwürfe. Und ja, das Unternehmen steht auf jeden Fall unter Beschuss. Das kann man sicherlich so sagen.
Okay, gut, dann haben wir über Meta gesprochen. Die findest du interessant mit Blick auf die kommende Bilanzsaison. Welche anderen Unternehmen hast du im Fokus?
Also Rivian könnte man natürlich drüber sprechen, ne? Das wäre, glaube ich, ein Unternehmen, das ganz interessant sein könnte. Gilt ja als Tesla-Herausforderer und ist mit einer unglaublich hohen Börsenbewertung gestartet beim IPO im vergangenen November. Hat aber bisher nur wenige tausend Autos gebaut. Da wird sehr interessant sein zu sehen, wie die jetzt tatsächlich in der Lage sein werden, nächstes Jahr die Produktion hochzufahren, um dann tatsächlich auch ihrer Bewertung gerecht zu werden. Ne? Ist angekündigt worden, dass sie eine neue Fabrik bauen. Aber auch einen großen Auftrag eben von Amazon an Land gezogen haben, über 100.000 Lieferfahrzeuge. Und eben wie gut dieses Unternehmen dann in der Lage sein wird, diese Lieferversprechen dann auch einzuhalten, das wird sicherlich auch sehr spannend zu beobachten sein im laufenden Jahr.
Ja, und neben Rivian sind ja im vergangenen Jahr jede Menge Unternehmen neu an die amerikanische Börse und eben auch an die Technologiebörse Nasdaq gegangen und haben dabei eine Rekordsumme eingesammelt von 150 Milliarden Dollar. Aber viele der Neulinge, die stehen heute unter ihrem Ausgangspreis. Welche Börsengänge, mal nach vorne geschaut, Kevin, sind denn aus dem Valley noch demnächst oder vielleicht sogar in diesem Jahr zu erwarten?
Also eins der spannendsten und am stärksten erwartetsten Unternehmen, das an die Börse gehen will, ist sicherlich Reddit. Das ist für die, die es nicht kennen, so eine Art soziales Netzwerk, das so ein bisschen wie so ein Forum funktioniert, sage ich mal. Also im Wesentlichen geht es darum, dass Leute irgendwelche Sachen auf der Plattform posten und die dann kommentiert werden. Das ist bekannt geworden im vergangenen Jahr vielleicht manchen durch Wall Street Bets. Da gab es ja diese unglaublichen Kursbewegungen bei so Aktien wie GameStop oder AMC.
Ja, ziemlich genau vor einem Jahr war das, ne?
Genau, richtig. Und jetzt geht eben diese Plattform an die Börse. Also da gucken sicherlich sehr viele Leute drauf. Ein anderer interessanter Börsenkandidat, der allerdings noch nicht bestätigt ist, wo aber doch viele vermuten, dass das kommen kann, ist Discord. Das ist auch eine Art soziales Netzwerk oder ein Messenger vielmehr, der so ein bisschen auf Audio ausgelegt ist. Also es ist so ein bisschen wie Gruppentelefonate, die digital sind. Das ist auch ein interessantes Unternehmen.
Wird auch viel zum Gaming genutzt, ne? Da erkenne ich das.
Ja, sicherlich auch.
Ja, und dann haben wir ja noch einen dritten Börsengang, der, glaube ich, sehr, sehr spannend werden könnte, nämlich in Sachen Technologie für autonomes Fahren bei dem Unternehmen Mobileye. Wie weit sind die denn bei diesen Plänen?
Also das ist auf jeden Fall schon klar, dass dieser IPO kommen wird. Das Unternehmen ist ja jetzt im Moment im Besitz von Intel, also der Chiphersteller. Die haben das, ich glaube, 2018 gekauft. Damals war es auch an der Börse. Also es ist quasi eine Rückkehr an die Börse. Und das Unternehmen, genau wie du schon richtig sagst, das entwickelt eben Technologien fürs autonome Fahren, insbesondere so Themen wie zum Beispiel kameragestützte Steuerung oder sowas. Und das war auch bei der CES ganz prominent vertreten, muss man sagen. Also die haben dort eine Lösung vorgestellt, so eine Art Baukastensystem fürs autonome Fahren, das ab Mitte dieses Jahrzehnts, also 2025, in 3-4 Jahren tatsächlich in Serienfahrzeugen eingebaut werden soll. Also das ist ein Unternehmen, das sehr spannend zu beobachten sein wird. Könnte bis zu 50 Milliarden US-Dollar an Erlös bringen und das ist sicherlich für Intel auch eine gute Gelegenheit, das Kapitalpolster ein bisschen zu vergrößern.
Und die Messe, die Technologiemesse CES, also Consumer Electronics Show, die du gerade angesprochen hast, die war ja Anfang des Jahres. Und ein anderer großer Trend war ja das Metaversum, also quasi das Internet, das man dann auch betreten kann, wo wir alle als Avatare rumlaufen und dass man eben über VR-Brillen und nicht mehr über Internetbrowser entern kann. Ist das schon quasi ein Trend, der auch in diesem Jahr kommen wird und wo man im Silicon Valley spürt, okay, da gehen jetzt viele Unternehmen rein?
Also man spürt auf jeden Fall, dass viele Unternehmen reingehen. Ich glaube, es ist ein bisschen zu früh, da jetzt wirklich zu erwarten, dass da 2022 schon irgendwas von zu sehen sein wird. Aber es haben auf jeden Fall zahlreiche Unternehmen angekündigt, dass sie sich in irgendeiner Form daran beteiligen werden. Jetzt ist natürlich noch offen, ob jedes Unternehmen, das dann vom Metaverse spricht, tatsächlich auch dasselbe Metaverse meint oder ob das nicht am Ende irgendwie ein bisschen in die Richtung geht, dass da jeder seine eigene Version entwickelt, die dann hinterher zusammengeführt werden muss. Also es ist noch sehr, sehr offen und sehr vage, wie das dann tatsächlich am Ende aussehen wird und ob das dann auch wirklich gelingen wird. Aber ich denke, was man auf jeden Fall sehen kann 2022, das sind so einzelne Bausteine, die da eine wichtige Rolle spielen werden. Also man hat jetzt schon über Weihnachten gesehen, dass VR-Brillen, also die man ja diese Virtual Reality-Brillen, dass die über Weihnachten sich sehr viel stärker verkauft haben als eigentlich in der Vergangenheit. Und es wird auch für dieses Jahr damit gerechnet, dass sich sehr, sehr, sehr viel mehr Leute so ein Gerät zulegen werden. Und das führt dann natürlich dann dazu, dass auch mehr Spiele oder andere Anwendungen dafür entwickelt werden. Also es wird wahrscheinlich immer so ein bisschen hin und her gehen. Je mehr Leute sich dann solche Geräte kaufen, desto mehr kann man dann tatsächlich auch mit diesen Geräten machen. Und je mehr man dann machen kann mit diesen Geräten, desto mehr kaufen sich dann auch welche. Also man wird vielleicht erahnen können in manchen Bereichen, wo die Reise hingeht in Sachen Metaverse. Man wird wahrscheinlich das Metaverse selber nicht sehen, aber ein Auge drauf zu halten ist sicherlich nicht verkehrt.
Okay, dann werden wir da auf jeden Fall mehr als ein Auge drauf haben und wer weiß, vielleicht sprechen wir ja auch hier im Podcast eines Tages über VR-Brille und Metaverse zueinander. Dankeschön für dieses Gespräch aus dem Valley, Kevin.
Gerne, bis dann.
Und übrigens geht es in der Folge am morgigen Mittwoch noch einmal ganz detailliert um Technologieaktien. Dann spricht nämlich meine Kollegin Mary mit dem Investor Pip Klöckner. Wir reden ja diese Woche bei Today besonders ausführlich über die Lage der Tech-Konzerne und Ihre Meinung interessiert uns dazu. Schreiben Sie uns einfach eine Mail an today@handelsblatt.com. Ja, und wenn Ihnen diese Folge gefällt und vielleicht ein bisschen hilft, das Börsengeschehen besser einschätzen zu können, dann freuen wir uns sehr über eine Bewertung von Ihnen auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com/greeninnovationweek.
Vorhin habe ich Ihnen ja schon über die beeindruckende oder man könnte auch sagen besorgniserregende Marktmacht des US-Vermögensverwalters BlackRock berichtet. Falls Sie noch nie etwas von dem Unternehmen gehört haben, dann schauen Sie doch mal schnell in Ihrem Depot nach. Sollte da nämlich ein ETF von iShares drin sein, tja, dann sind auch Sie Kunde von Larry Fink. Und genau deshalb lohnt es sich, seine Welt- und Geldsicht zu verstehen. Und die veröffentlicht der BlackRock-Chef einmal im Jahr in seinem CEO-Letter. Und da hat für uns reingeschaut mein Kollege Peter Köhler. Peter, in dem Brief wagt Larry Fink ja eine Prognose für die nächsten 1000 Einhörner, also besonders wertvolle Startups. In welcher Branche sollen sich die denn vor allem tummeln?
Ja, das ist ganz interessant. Also Larry Fink sieht die nächsten 1000 Einhörner eben nicht bei Suchmaschinen oder bei Social Media Unternehmen, sondern bei ihm geht das in Richtung nachhaltige Energiewende. Das heißt, er sieht Startups, die sich damit beschäftigen, wie kriegen wir den Übergang hin zu einem klimaneutralen Wirtschaften, beziehungsweise wie kommen wir zu einer Green Economy. Und das ist es, was ihn umtreibt. Und er glaubt, dass das eben die innovativen Unternehmen von morgen machen werden. Und er weist noch auf einen interessanten Aspekt hin. Er meint, man muss halt aufpassen, dass dieser Übergang die grünen Produkte nicht zu teuer werden. Er spricht da von einem Green Premium, also einem grünen Aufgeld. Und er hofft, dass die Startups dazu beitragen werden, dass es eben auch ein kostengünstiger Übergang wird.
Verstehe, also auf Lebensmittel bezogen, dass es dann eines Tages so ist, dass die Bio-Banane genauso teuer ist wie die herkömmlich produzierte. In dem Brief, Peter, ist ja Nachhaltigkeit das große Thema. Müssen wir uns das denn so vorstellen, dass BlackRock jetzt demnächst zum aktivistischen Investor wird und seine Billionen nur noch in Unternehmen steckt, die komplett grün sind?
Nein, und das ist auch ganz interessant, wenn man mal ganz genau den Brief durchliest, dann kommt nämlich raus, dass BlackRock sich natürlich bewusst ist, beispielsweise über die Indexfonds, dass man weiterhin an Unternehmen beteiligt ist, die beispielsweise Öl produzieren oder Gas produzieren oder das transportieren. Mhm. Und er sagt halt, sie wollen den Unternehmen, die praktisch auch Ölkonzerne sind, dabei helfen, den Übergang zu finanzieren. Und er sieht also nicht nur die schon da angekommen sind, die Unternehmen, sondern auch die, die auf dem Weg sind dahin. Und das ist halt ein wichtiger Unterschied, weil das, damit kann man verstehen, dass eben nicht überall reine nachhaltige Unternehmen in den Indexfonds sind.
Auf jeden Fall. Und ich meine, Larry Fink überschreibt seinen Brief ja auch mit Kapitalismus. Und er selber, würde ich sagen, ist ja auch Kapitalist und eben nicht Idealist. Kann es also sein, dass dieser Fokus auf nachhaltige Unternehmen auch so ein bisschen aus Eigennutz für BlackRock entstanden ist?
Ja, ich meine, er sagt ja, dass er praktisch, dass dieser transformatorische Kapitalismus eben auch nicht Vogue ist, sondern er meint halt, letztlich darf man nicht vergessen, man muss auch Gewinne erzielen. Das ist auch sein Credo. Und letztlich ist es auch so, dass eben BlackRock sehr viele Indexfonds hat, die zwar ein ESG-Label haben, das steht ja für Umwelt, Soziales und für gute Unternehmensführung, aber ob dann auch wirklich da drin so vollkommen glasklare ESG-Unternehmen stecken, das ist halt oft nicht der Fall. Da muss man genau hingucken und wer sich ein ESG oder beziehungsweise ein ETF kauft, der eben ökologisch und sozial ausgerichtet ist, da lohnt sich schon, dass man sich die einzelnen Komponenten anschaut, welche Unternehmen stecken da eigentlich drin.
Du hast ja in dieser Woche auch den Deutschlandchef von BlackRock interviewt und der hat da, finde ich, echt einen spannenden Satz gesagt. Ich zitiere mal eben, wir bieten uns auch in Deutschland als Partner für die Bewältigung der Energiewende an. Was genau meint er denn damit?
Man darf BlackRock nicht reduzieren auf einen reinen Indexfondsanbieter, sondern BlackRock hat wirklich so viele Mittel, dass man auch schon ganz anders in die Energiewende investieren kann. Das heißt, da gehen auch Direktinvestments aus bestimmten Fonds, die beispielsweise Profi-Anleger ansprechen. Und da gibt es schon ein Beispiel. Also BlackRock hat im vergangenen Jahr zusammen mit anderen Partnern 700 Millionen Euro in so ein Unternehmen aus München investiert, das ein Power Charging Network, also ein Netzwerk für Elektromobilität betreibt. Und da sind die auch engagiert. Und solche Projekte kann er sich, glaube ich, noch mehr vorstellen. Muss dann nicht unbedingt immer in Richtung Batterien gehen. Das kann aber was anderes sein. Aber vielleicht Windkraft, vielleicht auch andere Stromersatzenergien, je nachdem.
Okay, dann lass uns doch zum Schluss nochmal auf den Aktienkurs von BlackRock schauen. Denn man kann sich ja auch über die Börse quasi an deren Investmentstrategie beteiligen. Der Kurs, der hat sich seit Ausbruch der Pandemie eigentlich prächtig entwickelt, befeuert vor allem durch den Boom bei ETFs. Aber seit dem Allzeithoch Mitte November, da ging es zuletzt um über 10% runter. Wie sind die Aussichten, Peter? Könnte diese Korrektur jetzt noch weitergehen?
Naja, ganz ehrlich, ich meine, da haben wir natürlich auch nicht die Kristallkugel. Ein Teil wird sicherlich darauf zurückzuführen sein, dass die Börse ja so auch ein bisschen in einem Korrekturmodus ist im Moment. Und ich glaube, dass die Investoren nicht ganz sicher sind, was das eigentlich heißt, wenn die Zinsen steigen für das Geschäftsmodell von BlackRock. Aber wenn man mal schaut, wie breit das Unternehmen aufgestellt ist, würde ich sagen, ohne damit einen Anlagetipp geben zu wollen, aber ich glaube, wenn da noch der Kurs noch weiter nach unten korrigiert, dann gibt es irgendwo auch mal einen Punkt, wo man sagt, das ist vielleicht doch eine günstige Einstiegschance. Ja.
Okay, das hast du sehr diplomatisch beantwortet, Peter. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir. Tschüss.
Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr und unsere Sendung heute, die wurde produziert von Christian Heinemann. Hier noch einmal ganz generell der Hinweis, dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Das heißt, jeder von Ihnen trägt die Verantwortung bei der Geldanlage selbst. Wir haften nicht für eventuelle Verluste, werden dafür aber auch nicht an möglichen Gewinnen beteiligt. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören, wünsche Ihnen einen schönen Feierabend oder, falls Sie uns am Morgen hören, einen großartigen Start in den Tag.
Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp-Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.